What Goes On, der elektrifizierende Podcast für Unternehmen mit Katrin Hansl. Herzlich willkommen bei What Goes On, dem elektrifizierenden Podcast für Unternehmen. Wir widmen uns heute neuen Wegen in der betrieblichen Mobilität. Welche Vorteile bieten flexible E-Flottenmodelle gegenüber klassischen herkömmlichen Leasingkonzepten? Wie können E-Autos in Unternehmen effizient und nachhaltig betrieben werden? Und wofür steht eigentlich Mobilität im Abo? Gemeinsam mit einem der wohl sichtbarsten Köpfe der heimischen E-Mobilitätsbewegung werde ich heute über die Geschäftsmodelle, über Ladeinfrastrukturen und die Kundenbedenken sprechen. Zudem gibt es auch eine sehr persönliche Perspektive auf den eigenen Wandel. Herzlich willkommen, Christian Clerici.
Danke, dass ihr da seid. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, ich kann dir alle Fragen so beantworten, dass wir was davon haben.
Ich bin zuversichtlich. Wenn man jetzt so hört, flexible E-Flottenmodelle. Was kann sich ein Endkunde, eine Endkundin darunter vorstellen?
Also wir sind ursprünglich mal angetreten als das Netflix für Elektroautos. Warum Netflix? Weil das so, glaube ich, in unserer Wahrnehmung der erste Anbieter eines Abos war, wo wir begriffen haben, was ist denn ein Abo, wenn es nicht gerade Zeitung oder Theater ist. Also maximale Flexibilität, schnell rein, schnell raus und vor allem ein Angebot, das wirklich für jeden etwas hat. Also haben wir gesagt, wir machen das ausschließlich mit Elektroautos. Wir bieten alle Marken und Modelle an, schaffen uns also dadurch schon einen USP, weil im Unterschied zu Leasingfirmen, die auch Verbrenner haben und die bestimmte Marken priorisieren, wir uns einfach wirklich nur noch auf dieses Thema alternativer Antrieb spezialisieren. Und das war natürlich recht sportlich, als wir 2019 ausgegründet haben und zwei Wochen später kam der erste Lockdown. Es war aber die Zeit, wo wir noch eher Elektroautos verteilen mussten, weil es weniger Autos gab als Kunden. Und dann kam die Zeit, wo es natürlich viel mehr Autos gab als Kunden, weil dann hat sich sozusagen, da haben sich die Bedenken gegen die Elektromobilität halt in einem Massenmarkt schon mehr manifestiert. Also wir haben eigentlich von dieser Vision des Anfangs unser Geschäftsmodell immer mehr strukturieren müssen, immer mehr auf die tatsächlichen Needs zuschneiden. Und heute sind wir im B2B-Bereich Marktführer in Österreich, haben 3.500 Autos auf der Straße und versuchen halt so diesen All-Inclusive-Gedanken mit maximaler Flexibilität, also was uns auch von Leasingfirmen unterscheidet, denen das ja im Grunde genommen einerlei ist, was das Unternehmen jetzt für Befindlichkeiten rund um die Mobilitätswende hat, mit abzubilden.
Wenn du aber da jetzt von wir sprichst, um das mal aufzuklären, es geht um Vibe.
Ja.
Man sieht die Autos, du hast schon gesagt, 3.500 Autos sind auf der Straße unterwegs. Man sieht sie Tag ein, Tag aus, weil das Vibe-Logo ist auch hinten angebracht. Wie funktioniert dieses Abo jetzt von Vibe ganz konkret?
Du kannst bei uns in einem relativ digitalisierten Prozess dir ein Auto aussuchen, kannst einen Vertrag abschließen und dann bekommst du, je nachdem, welche Prioritäten du bei der Laufzeit hast, ein Elektroauto in einem Abo, da ist alles drin. Also wurscht, ob das jetzt Servicekosten sind, Reifen, Vignette, Versicherung, you name it. Und das, was uns unterscheidet zum Leasing, ist halt, dass wir andere Laufzeiten haben, dass man während der Laufzeit das Auto mal wechseln kann, dass wir im Unternehmenskontext, weil wir halt auf Unternehmen fokussiert sind, auch sehr flexibel sind, wenn einmal irgendwas ein bisschen schwieriger wird. Wirtschaftslage ist nicht für alle Unternehmen immer so prickelnd. Und dann hast du einen riesigen Fuhrpark und musst vielleicht ein paar Autos loswerden. Das geht beim Leasing alles nicht. Also wir betrachten uns schon als ein wirklicher Begleiter, ein Partner. Dort, wo wir die Autos einliefern, wollen wir auch vorher wissen, was brauchen die Leute wirklich? Was sind denn das für Mitarbeiterinnen, die mit den Autos fahren werden? Was sind für Fahrprofile? Was gibt es für eine Ladeinfrastruktur? Die Wahrheit ist, wir sind so ein bisschen dieses Missing Link zwischen allem, was es schon gab. Und wir haben halt auch dieses Selbstbewusstsein, weil wir immer nur elektrisch waren, dass wir auch wirklich wissen, wovon wir reden. Also wenn du bei uns ein Abo nimmst und du hast Fragen zur Elektromobilität, dann kriegst du nicht einfach ein Zündschlüssel, das ist das falsche Wort, in die Hand. Jemand erklärt dir das Auto und sagt, fahr. Sondern wir begleiten dich schon ein gewisses Stück dieses Weges, dass du diese Transformation, die ja für jeden, der vorher nur Verbrenner gefahren ist, eine wirklich große ist. Mhm. Kannst nicht in ein Elektroauto einsteigen und einfach fahren. Da muss man sich damit beschäftigen. Und das schreiben wir uns schon auf die Fahnen, dass wir das halt mitbegleiten.
Inwiefern? Also da geht es wahrscheinlich um kommunikative Prozesse, ja, in großen Unternehmen.
Ja, Also das ist ja eines, das kennst du sicher auch, wenn jetzt ein Fuhrpark umgestellt wird auf Elektromobilität, gibt es ja nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich vor Freude auf die Schenkel klopfen, sondern da musst du im Unternehmen eine gewisse kommunikatorische Leistung erbringen, dass du die Leute mal begeisterst für das Thema. Und wenn du das geschafft hast, möchtest du halt auch, dass deine ganze Umgebung, deine Partner, deine Kunden wissen, dass du jetzt was anderes machst, dass du jetzt elektrisch fährst. Und wir haben uns halt von Anfang an auch mit Kommunikation und Content-Konzepten, also wir haben eigene Formate entwickelt, die wir mit in die Unternehmen tragen und sagen, schaut her, das ist unser Angebot im Bereich der Fahrzeugpalette. Und jetzt sprecht mit uns, was braucht ihr sonst noch? Was wollen eure Mitarbeiter wissen? Und dann schlagen wir dort auf, evaluieren, was brauchen die Leute eigentlich? Identifizieren vielleicht auch einmal die Opinion Leader, die dann den Flächenbrand auslösen im Unternehmen. Das kann der CEO sein, das kann aber auch irgendeine Mitarbeiterin sein, die immer schon elektrisch fahren wollte, die dann natürlich mit der entsprechenden Begeisterung den anderen das vermittelt. Und das ist unsere Erfahrung. Also wir haben den zweitgrößten elektrischen Pkw-Fuhrpark nach der Österreichischen Post. Also wir sind schon ein Player, der auch auf eine Menge an Fahrzeugen zurückblicken kann oder draufblicken kann, wo wir sagen, wir haben valide Daten, wie die Leute mit dieser Technologie umgehen. Also wir kriegen keine Autos zurück, weil die Leute wieder auf Verbrenner umsteigen. Das heißt, wir sehen uns schon auch ein bisschen als der Enabler im Sinne des Begreifens. Was bringt mir das? Wie ist das identitätsstiftend? Mal ganz abgesehen von den TCO-Kosten, Elektroautos im Unternehmenskontext sparen einfach Geld im Verhältnis zu Verbrennern. Und da muss man noch gar nicht die Ökologie bemühen. Das tut man natürlich auch. Aber Fakt ist, ein Elektroauto im Fuhrpark als Gehaltsumwandlung, als Social Car, da sparst du Geld. Und zwar der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Und das ist ganz oft so, wenn die Leute Geld sparen, dann wird auch vieles einfacher.
Der finanzielle Aspekt, den würde ich ganz gerne aufgreifen. Jetzt nochmal zurück, nämlich zum Abo-Modell kommend gegenüber herkömmlichen Leasing-Konzepten oder auch dem Kauf. Welches Restwertrisiko besteht denn dann bei Vibe noch?
Na, gar keins. Das Restwertrisiko, das biegt bei uns. Jetzt könntest du natürlich ein Deep Dive machen und dann müssten wir über Restwertkurven sprechen, aber der Kunde hat überhaupt kein Restwertrisiko. Der Kunde hat zum Beispiel auch nicht das Problem, ob die Batterie gut oder schlecht ist, weil die Autos gehören ja uns. Und wir geben sie im Abo jetzt an einen Kunden und du kannst das Auto auch nicht rauskaufen dann wie im Leasing, sondern das geht dann irgendwann zu uns zurück und du wechselst halt auf ein anderes Modell oder du verlängerst. Oder aber, und das haben wir letztes Jahr gestartet und damit sind wir sehr erfolgreich, wir haben Rewipe ins Leben gerufen. Das ist das Abo für gebrauchte Elektroautos mit der gleichen Servicepalette. Also es ist auch ein All-Inclusive-Abo mit allem Schnickschnack. Nur dass wir gesagt haben, warum beginnen wir den Second Life Cycle dieses Produkts nicht schon, wenn das Ding noch auf der Straße steht. Also bevor das zum Beispiel in einen stationären Speicher geht, wo ihr ja, weiß Gott, Experten seid. Das ist natürlich die Idee hinter einer Autobatterie, dass sie irgendwann nicht einfach recycelt wird, irgendwann schon, aber vorher geht es halt noch in einen stationären Speicher. Und wir haben gesagt, wieso öffnen wir diesen Second Life Cycle nicht schon mit einem zweiten Angebot, nämlich mit dem gebrauchten Elektroauto. Und das hat gerade im Unternehmenskontext einen riesen Vorteil, weil es ist billiger und so können Mitarbeiter auch Autos fahren, die gar nicht ihrer Gehaltsklasse eigentlich entsprechen würden. Also der sagt, wow, ich kann jetzt plötzlich, keine Ahnung, dieses oder jenes Auto fahren, obwohl ich das normalerweise, wenn es ein Neuwagen wäre, nicht kriegen würde. Also man könnte subsummarum sagen, dass Rewipe vielleicht sogar auch das ökologischste Produkt ist, das wir haben, weil die Menschen ja auch immer weiter weggehen von diesem, es muss unbedingt etwas neu sein. Ich meine, warum muss ein Auto neu sein? Wer sagt das? Und du kriegst halt bei uns die Garantie, dass dieses Fahrzeug, egal wie es vorher benutzt wurde, es ist komplett aufbereitet, es ist wie ein Neuwagen, ja. Und deshalb glaube ich, dass dieses Prinzip Nutzen statt Besitzen, was ja auch in unserer DNA liegt, gerade im Gebrauchtwagen-Abo, dann noch einmal eine zusätzliche Komponente findet, von der ich glaube, dass sie sehr modern und zukunftsträchtig ist.
Und viele Unternehmen auch profitieren können, denn immer mehr Unternehmen setzen auch auf E-Mobilität. Mhm. Einher geht aber auch die Ladeinfrastruktur, die da oder dort mal für Bauchweh sorgt. Welche Ladeinfrastruktur braucht ein Unternehmen, damit E-Mobilität im betrieblichen Alltag auch funktionieren kann?
Das ist eine sehr komplexe Frage, weil man muss zuerst einmal klären, ist die Ladeinfrastruktur am Unternehmensstandort? Laden die Mitarbeiter öffentlich oder haben sie zu Hause die Möglichkeit zu laden? Also man könnte auch sagen, Die eierlegende Wollmilchsau wird eine Kombination sein, dass die Mitarbeiter, wenn sie können, zu Hause laden, weil es immer am billigsten sein wird. Und natürlich ist es für einen Unternehmensstandort ganz essentiell, Ladeinfrastruktur bei einer Fuhrparkumstellung mitzudenken. Warum? Erstens einmal, wenn du genügend Dachflächen hast, kannst du das Thema mal in Richtung Nulltarif denken. Also kannst du den Strom einfach selber herstellen und Mitarbeiter laden dann am Firmenstandort. Du musst aber auch sehr viel Aufklärungsarbeit grundsätzlich betreiben, weil ja ganz viele Menschen, die halt dann in dem Fall Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sind, Vorbehalte haben, ob das überhaupt funktioniert mit Elektromobilität. Und unsere Erfahrung ist, je besser der Firmenstandort mit Ladeinfrastruktur ausgestattet ist, umso einfacher ist es natürlich, Elektromobilität im Fuhrpark zu platzieren, weil die Mitarbeiter wissen, egal was passiert, selbst wenn ich zu Hause nicht laden kann oder mich unterwegs noch nicht so auskenne, in der Firma kann ich immer laden. So, und wenn man jetzt weiß, dass der Durchschnittsösterreicher 34 Kilometer am Tag fährt, das ist die durchschnittliche Kilometerleistung der Österreicher, dann weißt du auch, dass du nicht jeden Tag laden musst. Also das heißt, jemand, der zu Hause nicht laden kann, lädt unter Umständen in der Firma sein Auto voll und kommt so auch privat die ganze Woche durch. Ich würde trotzdem meinen, dass Ladeinfrastruktur mit das wichtigste Thema ist, das wir abbilden müssen, was die Usability betrifft, damit Elektromobilität etwas ist, was auch in die Breite geht. Weil Unternehmen denken ja sowieso ganz anders als B2C-Kunden. Ein Unternehmen versucht, den Fuhrpark immer in irgendeiner Form auch in eine wirtschaftliche Komponente zu bringen, die halt perspektivisch Geld spart. Ein Privater ist da eher leidenschaftsgetrieben, schaut natürlich auch aufs Geld, aber der will ein bestimmtes Auto haben. Und da ist Elektromobilität natürlich in dem Kontext noch relativ teuer. Deshalb landen bei uns natürlich auch wieder sehr viele Kunden, die sagen, okay, ich muss es nicht besitzen, ich kann das auch kurzfristig mal ausprobieren, niederschwelliger Zugang, aber ohne die entsprechende Ladeinfrastruktur, wem erzähle ich das? Ihr seid da ja hochaktiv, da irgendwie auch Customer und Market Education und halt zu machen und halt Infrastruktur bereitzustellen. Ohne das wird es nicht gehen. Also ohne ein Konzept, wie du viele Elektroautos im Fuhrpark auch laden kannst, solltest du als Unternehmen schon drüber nachdenken, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist.
Es braucht aber nicht immer nur die Ladeinfrastruktur on-site von dem jeweiligen Unternehmen, weil ich habe ja womöglich auch ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einfach jeden Tag auf der Straße unterwegs sind. Ja. Die gehören definitiv nicht zu denen mit durchschnittlich 34 Kilometer am Tag. Wie geht man da dann mit denen um? Welche Herausforderungen gibt es da? Startet man die dann einfach mit Wallboxen beim Eigenheim aus?
Das kann man machen. Aber da gibt es natürlich auch sehr viele Dienstleister und Partner. Ihr seid auch einer. Also man muss eigentlich eher sagen, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Was kannst du am besten? Und ich werde jetzt nicht das Thema Ladeinfrastruktur und zur Verfügungstellung neu erfinden, sondern eher den digitalen Prozess, wie ich es dann mit meinen Kunden zur Ladestelle hin abwickle. Aber um jetzt sozusagen jemanden zu Hause mit einer Wallbox auszustatten, da tue ich mich mit jemandem zusammen und sage, da habe ich jetzt hier ein Unternehmen, das möchte 50 Autos einflotten. Die meisten Mitarbeiter hätten die Möglichkeit, zu Hause zu laden. Also gehe ich zu jemandem hin und sage, komm, lass uns das gemeinsam machen. Ihr seid die Experten für Ladeinfrastruktur. Wir haben die Autos. Schnüren wir ein Paket für diesen speziellen Kunden, dass die Mitarbeiter halt zu Hause das Auto in der Früh vollgeladen haben, weil wenn das jetzt ein Vertreter ist oder ein Handlungsreisender, wie man früher so schön gesagt hat, und der muss von zu Hause in der Früh wegfahren und hat halt 250, 300 Kilometer, die er am Tag auf die Uhr bringt, dann muss das Auto in der Früh vollgeladen sein. Also muss es zu Hause machen, braucht er eine Wallbox. Was wir uns aber schon versuchen durchzudenken dann mit den Unternehmen ist, wie kann dieser Mitarbeiter diesen Ladevorgang zu Hause so abbilden, dass er zum Beispiel nahtlos auf einer Rechnung dann im Unternehmen aufschlagt. Also nicht zwangsläufig dann über den Energieversorger, sondern wie ladet der und diese Rechnung geht direkt in den Fuhrpark, letztlich über unser digitales Ökosystem, was trotzdem voraussetzt, dass wir im Hintergrund mit einem Energieversorger zusammenarbeiten. Also ich glaube, um diese Frage vielleicht in einen Satz zu packen, dieses ganze Thema wird auf Kooperationen fußen müssen, so wie ich sowieso überzeugt davon bin, dass wir alle diese Herausforderung einer Mobilitätswende nur mit kooperativen Gedanken und Lösungen abbilden werden können. Da wird es nicht den einen geben, der eine Lösung für alles hat.
Da wird sich also noch einiges tun in den nächsten Monaten
Sicherheit.
Und Jahren.
Mit Sicherheit.
Wenn wir da über Laden sprechen, sei es jetzt beim privaten Haushalt oder auch am Firmengelände, wie wichtig ist da intelligentes Laden, also ein intelligentes Lademanagement?
Ich halte intelligentes Lademanagement oder Lastenmanagement überhaupt für einer der Key-Faktoren, wie wir in Zukunft auch Laden in Mehrparteienhäusern abbilden werden, an Ladepunkten, wo einfach sehr viel Durchsatz ist, also jetzt nicht High-Power-Charging. Da gibt es ganz viele spannende Studien darüber, dass ja die Vorstellung, dass ein Auto immer mit mindestens 11 oder 22 kW geladen werden muss, völliger Unfug ist. Also auch Elektroautos stehen, so wie ihre Verbrennerpendants, die meiste Zeit ihrer Lebenszeit herum, hängen also idealerweise an einem Kabel. Und ein Elektroauto, das lang an einem Kabel hängt, braucht keine hohen Ladeleistungen. Und intelligentes Lademanagement oder Lastenmanagement sorgt ja auch dafür, dass ein teilweise auch KI-getriebenes System weiß, welches Fahrzeug braucht was. Also ein intelligentes Lademanagement sieht ja auch, wie voll ist die Batterie und weiß zum Beispiel, dass das Auto daneben ein anderes Fahrprofil hat und prioritär mit einer höheren Ladeleistung geladen wird als der, von dem das System weiß, der hängt eh nur 9 Stunden am Kabel. Und wenn du das jetzt weiterdenkst, ne, dass irgendwann erneuerbare Energie, ich meine, rechne mal zusammen, was ein kompletter elektrischer Fuhrpark für ein rollender Batteriespeicher ist. Also wo ein Energieversorger auch Lastspitzen aus erneuerbarer Energie einfach reinfüllen kann. Also die Fantasie in diesem Thema ist so groß. Und jeder, der da sagt, das ist nichts, das wird nichts, das ist ein Blödsinn, denke ich mal, grab dich ein. Du wirst dich wundern, was alles möglich sein wird und wie weit wir eigentlich noch unsere Gedanken erweitern werden müssen, weil das, was wir jetzt glauben, was da passiert, das ist erst die Spitze des Eisbergs. Also du siehst, da ist auch sehr viel Leidenschaft bei mir in diesem Thema drin, weil ich weiß, dass der Prozess, der jetzt rennt, für uns alle, die wir in diesem Bereich tätig sind, noch unglaublich viel Freude bringen wird. Was am Ende, wenn es die Frage hergibt oder die Zeit, natürlich auch zur Philosophie hinter dem Ganzen führt. Aber das ist eure Sendung, ist eure Show.
Du hast eingangs erwähnt, dass bei großen Unternehmen ja oft das Thema ist, dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter vielleicht da oder dort mal kritisch sind, der E-Mobilität gegenüber. Wie könnt ihr da Vertrauen schaffen? Wie könnt ihr da die Mitarbeitenden mitnehmen, damit eben der Funke überspringt?
Ist eine meiner operativen Tätigkeiten, neben meiner Gründungsmitgliedschaft. Ich gehe schon gern zu Unternehmen und sage zum Fuhrparkleiter, pass auf, schick mir mal die 10 größten Kritiker, die es im Unternehmen hast, und ich halte mal eine Keynote für eine Dreiviertelstunde und ich verspreche dir, nach dieser Keynote habe ich zumindest 7 davon überzeugt, dass sie sich das anschauen. Warum? Weil ich, seit ich denken kann, das Thema Auto lebe und weil ich immer dafür plädiert habe, dass wir nicht einen Graben schaffen zwischen verbrennungsgetriebener Mobilität und Elektromobilität, sondern dass wir begreifen, wir müssen wissen, woher wir kommen, um verdeutlichen zu können, wohin wir gehen. Und wem glaubst du jetzt eher, dass er dir da jetzt nicht ein Schaß verkauft? Vielleicht jemanden, der privat selber ein gelernter Benzinbruder immer war. Ich fahre immer noch mit 7,2 Liter Kompressor geladenen Autos aus den Heydays, historische Tourenwagenrennen. Also ich lebe Auto und Mobilität wirklich. Und ich sage nicht, dass jemand, der einen Verbrenner fährt, ein schlechter Mensch ist oder ein moralisches Problem verursacht. Ich sage nur, dass ich glaube, es gibt was Besseres und ich möchte die Menschen zu diesem Besseren hinführen. Und das geht nur, wenn sie es ausprobieren. Und dafür muss ich ihre Bedenken respektieren. Also ich kann nicht aus meiner Blase heraus sagen, ja, das müsst ihr doch wissen, das hat doch genug Reichweite und das kann man überladen, sondern ich muss versuchen, diese Menschen auf eine Art und Weise abzuholen, die ihnen Vertrauen gibt.
Und dann sitzen da die von dir genannten 10 Kritiker vor dir, du hältst eine Keynote, aber welche Argumente haben denn diese Personen oder welche Ängste bestehen da gegenüber der E-Mobilität?
Also das Lustigste ist, dass die meisten Menschen, die am meisten Vorbehalte haben, ja noch nicht einmal in der Nähe eines Elektroautos waren. Also muss man sich überlegen, das Thema Reichweite, das Thema Laden, das Thema Ökologie. Also alles, was Menschen aufschnappen und sich dann für sich selber so eine Argumentationsgrundlage schaffen, warum das für sie nichts ist, die muss man aufbrechen, indem man das mal grundsätzlich ernst nimmt, was die Leute plagt. Aber man muss sie natürlich auch an der Hand nehmen und sagen, komm, jetzt schauen wir uns das einmal an. Und da musst du keine Sorge haben, weil das ist einfach nicht reell. Da musst du dir keine Gedanken machen. Und manchmal frage ich, woher wisst ihr das eigentlich? Und dann stellst du halt fest, ja, das habe ich da von einem Freund und der hat es in der Zeitung gelesen. Und dann sage ich, bitte, Herrschaften, hört auf, euch ein Urteil zu bilden, bevor ihr das nicht einfach ausprobiert habt. Und jetzt erzähle ich euch einmal, was wirklich lässig dran ist. Und dann kommst du auf so Themen wie Fahrdynamik und Beschleunigung und wie du eigentlich für mit relativ wenig Aufwand plötzlich etwas unterm Hintern hast, was früher ein identitätsstiftendes Kriterium war. Schneller, höher, weiter. Oder plötzlich fährst du mit deinem Dienstwagen, der elektrisch ist, nach Hause in die Auffahrt. Der Nachbar beugt sich über den Zaun und sagt, du sag einmal, ist das wirklich so toll oder so schlecht, wie alle sagen? Und plötzlich kriegst du auch mit einem Elektroauto eine Aufmerksamkeit, die du jetzt mit irgendeinem Verbrenner nie gehabt hättest, wenn du sagst, ah, schau, ich habe ein neues Dienstauto. Ja, eh. Aber wenn das elektrisch ist, dann wollen natürlich alle gleich in der Familie, im Freundes, die wollen wissen, wie ist das? Und das, glaube ich, ist das Wichtige, dass du da die Begeisterung dafür schürst, weil ja auch jeder Mensch, der ein Elektroauto fährt, ein Botschafter in der Sache ist. Ne? Also man muss ja Menschen, die elektrisch fahren, beim Marktdurchsatz von 3,5% im Gesamt-Pkw-Bestand ist das ja nicht viel. Du musst also jeden einzelnen Elektroautofahrer oder jede Fahrerin wertschätzen als einen Botschafter der Wende. Das ist, die müssen wir schon ein bisschen umgarnen und die müssen wir ernst nehmen und deren Leidenschaft und Lust müssen wir halt wecken.
Wir hören deine Begeisterung für die E-Mobilität durch. Jedoch habe ich vorher auch schon durchgehört, du bist sehr begeistert für schnelle Autos, ja. Nämlich vor allem auch Verbrennungsmotoren interessieren ja. dich. Wo kam denn dann bei dir der Punkt oder die Wende hin zur E-Mobilität?
Also ich habe irgendwann einmal diesen Spruch geprägt, frage nicht, was du für dein Auto tun kannst, sondern was kann dein Auto für dich tun? Wir sind so geprägt in meiner Generation, das Wichtigste ist sofort nach der Matura einen Führerschein machen, dann der Mama das Auto wegnehmen, das ist Freiheit. Und ich glaube, dass viele junge Menschen heute einen ganz anderen Zugang zum Auto haben, auch einen anderen Zugang zur Energie haben. Die machen sich viel mehr Gedanken über dieses System. Also habe ich mir irgendwann gedacht, ich kann ja nicht hergehen und sozusagen immer grauer werden und den Menschen sagen, ja, mir ist unbedingt schnelles Auto und je lauter und je tierverklickter. Also was ist denn das Narrativ der Zukunft? Und siehe da kommt plötzlich eine Technologie auf den Markt, die im Alltag alles besser kann als ein Verbrenner. Einfach alles.
Zum Abschluss noch eine weitere persönliche Frage an dich. Und zwar, was bedeutet es für dich, die Energie- und Mobilitätswende aus eigener Kraft voranzutreiben?
Naja, man denkt ja irgendwann darüber nach, was habe ich für Möglichkeiten, Zukunft zu gestalten? Das ist ein Schlagwort. Wir gestalten Zukunft, sagt jeder Provinzpolitiker und jedes Marketing-Genie. Wir gestalten Zukunft. Wir müssen mutig in die Zukunft schauen. Ich glaube eher, dass es weniger Mut braucht, sondern dass wir vor allem weniger Angst haben sollten. Und ich bin ein großer Verfechter der Philosophie, nehmen wir uns gegenseitig die Angst vor der Zukunft. Und das geht nur, indem wir lernen, einander zu vertrauen. Ich halte Vertrauen für die wichtigste Währung der Zukunft. Und was kann einem Besseres passieren, wenn du in einer Gestaltungsposition bist, dass du einen Technologiewandel mitbegleitest, dass du so etwas wie die Energiewende mitbegleiten kannst und deinen ganzen Einfluss, deine ganzen Möglichkeiten, alles, was du weißt, hast und kannst, dafür einsetzen kannst, dass Menschen dafür ein Bewusstsein entwickeln und du gibst ihnen aber auch den nötigen Anreiz zu verstehen, was sie davon haben. Also ich will nicht Leuten sagen, mach das, weil dann ist alles besser, sondern ich möchte gerne, dass sie so wie ich diesen Prozess am eigenen Leib erfahren, dass sie da einen Mehrwert für sich, mehr Lebensqualität, weißt du?
Der Funke, der springt auf jeden Fall über. Bei mir ist es nicht mehr notwendig, ich bin mit einem E-Auto unterwegs, aber ich bin mir sicher, dass der Funke auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überspringt. Herzlichen Dank für das Gespräch, Christian.
Danke für deine Aufmerksamkeit.
Zusammenfassend lässt sich sagen, die betriebliche Mobilität steht vor einem großen Wandel. Weg von starren Fuhrparkmodellen hin zu flexiblen, nachhaltigen E-Mobilitätslösungen. Das Abo von Vibe ist eine der besten Lösungen, die es da in Österreich derzeit am Markt gibt. Gleichzeitig zeigt sich, die Mobilitätswende braucht neben technischer Infrastruktur auch neue Denkweisen. Es braucht zahlreiche Vorreiterinnen und Vorreiter, wie auch Christian Clerici es ist. Werden auch Sie neue Vordenker oder Vordenkerin? Begleiten Sie uns auf unserer Mobilitätswende. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei What Goes On.